Ja, wunderbar. Befreit durch seine Gnade, durch Gnade. Nicht zuerst durch unsere Tat, sondern durch Gnade. Unsere Tat folgt. Wir leben nach Gottes Geboten, weil wir begnadigt sind, nicht um begnadigt zu werden. Wunderbar. Dieser Stelle gehen wir heute auch weiter und sehen, welchen Plan, welchen gnadenvollen Plan Jesus für unser persönliches Leben bis hinein in die Ewigkeit hat. Wir sind weiter bei unserem Oberthema Apokalypse oder Neuanfang. Apokalypse oder Neuanfang. Wir sind immer noch in den Endzeitreden Jesu und kommen heute zum nächsten Text. Der heutige Text ist um ein Vielfaches einfacher und leichter als der letzte Woche. Der war schon ziemlich knackig. Heute ein bisschen wieder leichterer Text. Ja. Wir können bestimmt alle den Ausspruch Ende gut, alles gut, das war's. Ja, haben wir bestimmt schon oft gehört. Und das ist ja nicht nur so ein Spruch, der stimmt ja auch. Jetzt nicht vielleicht immer. Manchmal macht das Ende das, was vorher war, dann doch nicht wett, auch wenn das Ende sehr gut ist. Aber oftmals ist es so, dass Prozesse schwierig sind, problematisch, mit Leiden verbunden und, und. Aber wenn am Ende dann die Dinge gut sind, ist das, was vorher war, oft vergessen. Ende gut, alles gut. Und das ist eben auch der rote Faden und das Thema für die Predigt heute. Ende gut, alles gut, das Finale. Ende gut, alles gut, das Finale. Unser Text ist heute Markus 13, die Verse 24 bis 32. Ende gut, alles gut, das Finale. Der Text ist immer noch in den Endzeitreden und Jesus knüpft dann da auch an, direkt hier im ersten Vers, in Vers 24. Er sagt aber dann, nach dieser Schreckenszeit wird sich die Sonne verfinstern, der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Ordnungen des Himmels werden zusammenbrechen. Also hier werden auch erst nochmal Vorzeichen genannt. Aber das sind jetzt nicht mehr Vorzeichen auf diese Trübsalszeit, auf diese Leiden und Schwierigkeiten, die es alle in unserer Welt geben kann, sondern er sagt hier ja am Anfang, aber dann nach dieser Schreckenszeit. Also das werden jetzt Zeichen sein, die aufzeigen, diese Zeit ist vorbei. Und dann beginnt das Finale. Dann kommt das Finale, dann kommt Jesus wieder. Das haben wir dann hier ab Vers 26. Dort heißt es, dann kommt der Menschensohn auf den Wolken mit göttlicher Macht und Herrlichkeit und alle werden ihn sehen. Er wird die Engel in alle Himmelsrichtungen ausschicken, um von überall her die Menschen zusammenzubringen, die er erwählt hat. Jesus kommt, alle werden ihn sehen. Im Römerbrief und Philipper wird sogar noch deutlich, alle Knie werden sich beugen. Sie sehen den, der durchbohrt wurde. Dann wird er die, die er auserwählt hat und die auch ihn erwählt haben, darum, die zu ihm gehören, von allen Himmelsrichtungen, von überall zwischen Himmel und Erde zusammenrufen. Und dann werden sie in Ewigkeit bei ihm sein. Und dann gilt, Ende gut, alles. Gut. Hier werden natürlich jetzt auch ein paar Vorzeichen noch genannt, habe ich ja gesagt, die das Ende und das kommende Wiederkommen Jesu ankündigen. Die möchte ich natürlich nicht übergehen, sondern auch mit euch gemeinsam angucken. Da gehen wir nochmal vor in den Vers 24 und 25. Da stand ja, aber dann nach dieser Schreckenszeit wird sich die Sonne verfinstern. Der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen. Ich möchte jetzt nicht so ausführlich auf diese Dinge eingehen wie in der letzten Predigt, da hat man das sehr, sehr, sehr viel. Ich möchte hier nur so ein, zwei Schlaglichter nennen, damit wir das Ganze vielleicht ein bisschen besser einordnen können. Das erste ist, wenn Gott handelt, auch wenn er vor allem Gericht übt, wird das in der Bibel immer wieder auch in Verbindung mit irgendwelchen kosmischen Erscheinungen in Verbindung gebracht. Das haben wir zum Beispiel im Propheten Haggai. Hier heißt es, ich, der Herrscher der Welt, sage euch, es dauert nicht mehr lange, dann werde ich die Welt in ihren Fundamenten erschüttern, Himmel und Erde, Land und Meer. Also es geht um ein kosmisches Beben. Wenn Gott endgültig handelt in seiner Schöpfung, wird man das auch in der Schöpfung selbst merken. Es gibt eine Erschütterung. Und bei der Kreuzigung Jesu war es ja auch so, dass es zu einer Finsternis kam, einer Sonnenfinsternis und laut Matthäus zu einem Erdbeben. Dort hat Gott ja auch Gericht geübt an Jesus. Er wurde an unserer Stelle als Mensch für uns Menschen, für unsere Sünden am Kreuz geopfert, gerichtet. Und dort kam es auch zu solchen kosmischen Begleiterscheinungen. Das Zweite, was an der Stelle wichtig ist, ist, dass diese Dinge in der Bibel manchmal auch eine sehr, sage ich mal, in Anführungszeichen recht natürliche Erklärung haben können. Das haben wir dann in Jesaja Kapitel 13, Vers 9 und 10. Dort wird berichtet, dass Gott Babel, also die Stadt Babel und das babylonische Reich, richten wird, weil sie das Gottesvolk angegriffen und versklavt haben. Und dort wird dann auch gesagt, dass Sonne sich verfinstert und Mond und die Himmelskörper. Und das kann man dann auch einfach so erklären, dass die Stadt im Zuge der Eroberung eben in Brand gerät. Und wenn eine Stadt brennt, kann das Sonne und Mond verfinstern. Eine Feuersbrunst verfinstert den Himmel. Ein Vulkanausbruch kann das auch. Also es ist gut, wenn wir in beide Richtungen denken. Das kann jetzt übernatürlich in dem Sinn sein. Oder es kann einfach auch durch natürliche Phänomene geschehen. Es ist immer gut, wenn wir in beide Richtungen schauen und uns nicht nur zu sehr auf einen Fokus fixieren, weil es kann sein, übersehen wir vielleicht, wenn es dann ein bisschen anders abläuft. Nur soweit dazu. Und dann kommt eben das Finale, dass Jesus eben wiederkommt. Und das ist dann ziemlich klar zu verstehen. Dann kommt der Menschensohn auf den Wolken mit göttlicher Macht und Herrlichkeit. Alle werden ihn sehen. Er wird die Engel in alle Himmelsrichtungen ausschicken, um von überall her die Menschen zusammenzubringen, die er erwählt hat. Wahnsinn. Wunderbar. Dann gilt Ende gut, alles gut. Wenn Jesus wiederkommt und die Seinen zu sich holt, gilt das aber nicht nur für die Christen, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt leben, sondern es gilt auch für die, die bis zu diesem Zeitpunkt schon gestorben sind. Das zeigt sich im ersten Thessalonicher Brief. Für die Thessalonicher war das eine wichtige Frage. Was ist mit denen, die an Jesus glauben und schon gestorben sind, wenn er wiederkommt? Und der Apostel Paulus erklärt das dann im ersten Thessalonicher Brief. Er sagt dort zunächst, wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft und die himmlische Posaune ertönt, wird Christus der Herr selbst vom Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen. Also die Wiederkunft Jesu ist mit einem Posaunensignal verbunden. Das ist eine Verbindung zur Offenbarung. Da werden solche Posaunen genannt. Und dieses Signal wird dazu führen, dass die, die zu Jesus gehörten und gestorben sind, auferstehen. Es wird die Toten in Christus aus dem Grab holen. Also unheimlich krass. Wenn ihr mal auf dem Friedhof seid und ein Grab besucht, setzt euch mal ein paar Minuten auf eine Bank dort und lest mal diesen Text. Unvorstellbar. Der allmächtige Christus. Posaunenschall. Er kommt und die Glaubenden werden die Gräber verlassen. Und dann heißt es, weiter hier in Vers 17 im 1. Thessalonicher Brief, danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihm zusammen auf Wolken in die Luft gehoben werden und dem Herrn entgegengeführt. Also die zu Jesus gehören, werden gleichzeitig in den Himmel aufgenommen. Und dort sind sie dann. Aufgenommen in den Himmel, um ihn zu empfangen, heißt es hier. Also Empfang, das wird feierlich vonstatten gehen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein, immer bedeutet für die Unendlichkeit, für die Ewigkeit. Und dann endet dieser Abschnitt in Vers 18 mit: Macht euch also damit gegenseitig Mut. Die Thessalonicher brauchten Mut für ihr Leben, für ihre Situation, für die Krisen, für die Verfolgung, die zum Teil da war. Und dieser Ermutigungshorizont ist da, er steht über allem. Das Finale wird kommen. Dann gilt Ende gut, alles gut. Ich kann mich erinnern, ich war mal vor einigen Jahren in einem Schulungsseminar, ging es um Leitung und Leiterschaft und Coaching und auch solche Dinge. Und dann sagte der Lehrer dort, alle können ermutigt werden. Alle können ermutigt und motiviert werden, ein Ziel zu verfolgen. Da dachte ich, boah, also jetzt musst du das hier genau aufschreiben. Ne? Das heißt, Pastor, ja wichtig. Alle können ermutigt und motiviert werden, ein Ziel zu verfolgen. Also es hat mich, ich habe sofort hier Zettel genommen. Vorher war ich so ein bisschen am Zuhören, da war ich hellwach. Leider kam dann ein zweiter Satz danach. Der erste lautete, alle können ermutigt werden. Der zweite lautete, aber nicht auf dieselbe Art, nicht zur selben Zeit und nicht am selben Ort. Da dachte ich, na toll. Weil in der Gemeinde ist es ja wichtig, dass oft alle gleichzeitig zur selben Zeit am selben Ort für das Gleiche motiviert sind. Weil sonst kommen wir ja nicht vorwärts. Ne? Wenn ein Teil stehen bleibt, der andere geht nach vorne und. Und dann wurde uns gesagt, ja, das ist dann manchmal so. Geht mit denen, die gehen wollen. Da dachte ich, ja, na toll. Also der Satz hat mich so und dann, ne? Schwierig. Vielleicht kennt ihr das ja. Man ist, und dann, oh je. Naja, ich habe da aber noch einiges gelernt über Ermutigung, was wir auch hier im Text haben. Ermutigen können nur Dinge und Sachverhalte, die größer, stärker oder tiefer gehen als die entmutigenden Faktoren. Das Ermutigende muss immer größer sein, tiefer, stärker, präsent. Das muss dann der Horizont sein und der muss größer sein als das, was entmutigen kann, was problematisch und schwierig ist. Das heißt nicht, dass man manchmal entmutigt ist und man echt manchmal denkt, ah nee, ich habe die Nase voll, das kann es geben. Aber wenn dieser grundsätzliche Ermutigungshorizont da ist, wird das dann auch wieder anders werden. Braucht manchmal vielleicht Zeit. Also Ermutigung bedeutet in dem Sinn nicht nur, dass man irgendwie einen positiven Blick hat oder versucht irgendwie positiv zu denken, trotz allem oder so, sondern Ermutigung bedeutet, einen Horizont zu haben, einen Blick auf etwas, der höher und größer ist als alles, was an Schwierigkeiten und Entmutigendem da sein kann. Diesen Horizont, den bekommen wir hier im Text bei Jesus. Ich werde kommen. Ich werde alle zusammenrufen, die zu mir gehören. Im Thessalonicher Brief heißt es, Lebende und Tote. Und dann werden wir in der Ewigkeit zusammen sein. Das wird kommen, trotz allem. Und wie sich das jetzt als Ermutigung im konkreten Leben auswirken kann, das zeigt dann schön der Apostel Paulus in Römer 8, Vers 18. Dort sagt er, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in Zukunft offenbar machen wird. Seht ihr, Paulus hatte diesen Horizont. Er sagt, die Ewigkeit ist größer als alles. Sie entscheidet, dann wird alles andere egal sein. Ende gut, alles gut. Und so kommen wir schon zur ersten Botschaft für uns heute. Ende gut, alles gut. Aber mit Ende ist hier nicht nur ein Ende von einem Prozess oder irgendwas in dieser Welt gemeint, sondern das Ende dieser Welt, das Ende dieses Lebens und der Beginn des ewigen Lebens in der ewigen Welt. Paulus hat das Kraft gegeben für das Jetzt. Er wurde aus der Ewigkeit ermutigt und getröstet. Sein Horizont war immer größer als die Probleme, die da waren. Hier habe ich gemerkt, dass ich von Paulus noch einiges lernen kann, lernen muss. Ich habe manchmal diesen Horizont nicht. Es gibt Zeiten, da bin ich entmutigt gewesen. Und es hat gedauert, wieder diesen Blick neu zu bekommen. Ist kein Problem, wenn Hauptsache er kommt wieder, ist die Entmutigung dauerhafter, dann endet das meistens nicht gut. Ende gut, alles gut. An dieser Stelle ist jetzt wichtig, dass wir das Wort Ende anders verstehen. Wenn wir sagen, es ist Ende, dann ist vorbei, das war's und, und. Wenn die Bibel sagt, Ende, die Welt endet, dieses Leben endet, ist damit automatisch gemeint, aber das andere beginnt dann. Ende ist im biblischen Sinn, ausgehend von Jesus, nie der Endpunkt, sondern der Anfang des ewigen Lebens. Und dann wird es kein Ende mehr geben. Dann ist Ewigkeit, dann ist Unendlichkeit. Lasst uns also versuchen, das Wort Ende anders zu verstehen, so wie es Jesus versteht, wie es biblisch zu verstehen ist. Und nicht nur, wie es in unserer Welt, Gesellschaft verwendet wird. Das gibt zum Beispiel ganz konkret einer Trauerfeier, einer Beerdigung einen komplett anderen Charakter. So anders, dass er irgendwie manchmal gar nicht passt. Auf so mancher Beerdigung musste ich mich bewusst überwinden, diesen Horizont aufzuzeigen, weil alle traurig am Weinen und das ist das Ende. Und da sage ich, was du jetzt hier sagst, das passt hier überhaupt nicht rein. Das ist so dermaßen fremd und anders. Aber es ist eben so. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Er wird diesen ewigen Tod nicht sehen. Das sagt Christus. Das bedeutet für eine Trauerfeier, dass wenn die verstorbene Person zu Jesus gehörte, es nicht um das Ende, sondern um den Anfang des eigentlichen Lebens geht. Es dreht alles auf den Kopf. Die Feier hat einen komplett anderen Charakter. Nichts mehr ist dann, wie es war und wie es scheint. Ende ist Anfang. Ende gut. Alles gut. Und dann sind die Leiden, die Schwierigkeiten dieses Lebens weg und vergessen. Jetzt dürfen wir natürlich nicht zu pessimistisch oder negativ denken. Ne? Nicht alles in unserem Leben ist immer nur schwierig und leiden. Ne? Vieles ist ja auch schön. Also, ne? Ich will jetzt nicht so ein Negativ-Ding, ne? Oder was man im klassischen Buddhismus ja gelehrt kriegt. Alles ist Leiden. Deswegen muss der Mensch leidenschaftslos werden. Das lehrt die Bibel nicht. Es ist nicht alles Leiden. Vieles ist wunderbar, toll und schön. Aber es gibt auch diese Leiden und diese Schwierigkeiten. Und sie haben oft das Potenzial, prägender zu sein, einen bleibend im Griff zu halten. Ich habe das bei meinem Opa erlebt. Er war Soldat im Zweiten Weltkrieg und er wurde den Krieg zeitlebens nie mehr los. Nie mehr. Leiden und Schwierigkeiten hatten das Potenzial, dass man sie nie mehr loslässt, dass man dort hängen bleibt, die Verletzung da bleibt und. Weil irgendwie kein anderer Horizont da ist. Und hier ist die Botschaft, es gibt diesen anderen Horizont. Er ist da, er wird kommen. Dann wird alles andere vergessen sein. Wird schön beschrieben in der Offenbarung, Kapitel 21. Dort heißt es, Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Es ist vorbei. Etwas Neues hat begonnen. Das Alte war Ende gut, alles gut. Der Grund für das Ganze ist Gott und Jesus, dass sie bereit sind zu vergeben. Dass wir, wenn wir zu Jesus gehören wollen, sein Opfer annehmen, unsere Schuld vergeben bekommen, wenn Gott vergibt, dann vergisst er auch. Das ist ja das, was wir Menschen oft ja nicht hinkriegen und sich Dinge über Jahre ziehen. Bei Gott ist das anders. Das zeigt sich hier in Hebräer 8, Vers 12. Dort heißt es, ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und will nie mehr an ihre Sünden denken. Also es geht hier praktisch um ja, vergeben, vergessen. Vergeben, vergessen. Für immer vergessen. Das ist dieser Ermutigungshorizont, der über allem steht. Und dass wir das noch besser verstehen, möchte ich euch mal mit einem Text lesen, wo Paulus Einblick in seine Biografie gibt. Aus dem Korintherbrief. Dort schreibt er Folgendes. Ich bin öfters im Gefängnis gewesen oder öfter geschlagen geworden. Häufig war ich in Todesgefahr. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen. Paulus hat gelitten. Es geht weiter. Er sagt, dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt. Einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche erlebt. Das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, Schiffbruch fast zu ertrinken, dann auf dem offenen Meer zu treiben. Es geht noch weiter. Auf meinen vielen Reisen haben mich Hochwasser und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in Städten und in Einöden, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern. Das ist wahrscheinlich mit das Brutalste. Wenn jemand eigentlich Bruder und Schwester ist und sich herausstellt, eigentlich ist er falsch. Und er versucht dir bei jeder Gelegenheit irgendwie an die Karre zu fahren. Falsche Brüder und Schwestern. Katastrophe. Katastrophe. Er hat das erlebt. Jesus ja auch wurde verraten von Judas. Es geht aber noch weiter. Er sagte, ich hatte Mühe und Not und oftmals schlaflose Nächte. Ich war hungrig und durstig. Ich habe tagelang nichts zu essen gehabt. Ich fror und hatte nichts Warmes anzuziehen. Es geht noch weiter. Er sagt, ich könnte noch vieles aufzählen, aber ich will nur noch eins nennen, die Sorge um alle Gemeinden, die mir täglich zu schaffen macht. Trotzdem machte Paulus weiter bis zum Ende, bis sein Leben Ende. Der wurde ja für seine Botschaft umgebracht. Warum hat er nie aufgegeben? Ne? Was gab ihm diese Ermutigung, diese Kraft? Eben das, was wir gerade sahen. Der Blick auf die Ewigkeit. Er sagt das ja dann im Römerbrief, haben wir schon gesehen. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in Zukunft offenbar machen wird. Was Paulus sagt, ist keine Theorie oder vom grünen Tisch weg. Er hat enorm gelitten. Trotzdem kann er das sagen. Sind wir, bist du auch so verwurzelt in dem Ermutigungshorizont der Ewigkeit? Ermutigen kann nur das, was grundsätzlich größer, weiter und tiefer geht, als die Dinge, die entmutigen. Durch die Ewigkeit gilt Ende gut, alles gut. Im zweiten Textteil, wir gehen weiter, nennt Jesus nochmal so ein Vorzeichen, aber fasst das eher als Summe von allem, was er sagte, zusammen. Er sagt, lasst euch vom Feigenbaum eine Lehre geben. Wenn der Saft in die Zweige schießt und der Baum Blätter treibt, dann wisst ihr, dass der Sommer bald da ist. Ja, kann man verstehen, ne? Wenn die Blätter treiben, die Bäume und alles, weiß man, okay, jetzt kommt dann der Frühling, hier halt dann der Sommer, andere Klimazone, ne? So ist das. Und das meint er dann in Bezug auf die ganzen Sachen, die er gerade gesagt hat, auf die Vorzeichen. Also wenn ihr seht, dass diese Vorzeichen kommen, dann ist das wie, wenn ihr seht, dass die Blätter langsam treiben. Dann kommen irgendwann Früchte. Und wenn diese Vorzeichen da sind, wisst ihr, irgendwann komme ich zurück. Dann kommt der Herr. Es steht kurz bevor. Jedes Mal, wenn die Jünger jetzt also einen Feigenbaum sehen, soll ihnen genau das einfallen. Achtet auf die Zeichen der Zeit. Die Ewigkeit kommt. Dann sagt er noch einen sehr interessanten Vers. Er sagt hier zu ihnen, ich versichere euch, diese Generation wird das alles noch erleben. Wörtlich steht hier Geschlecht statt Generation. Und das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, weil die Jünger das ja garantiert noch nicht erlebt haben. Ne? Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Und hier ist jetzt wichtig, dass wir diese Aussage richtig in den Zusammenhang einordnen. Ich habe jetzt hier drei Predigten über die Endzeitreden gehalten. Jesus hat das an einem Rutsch gesagt. Also, wenn er über Vorzeichen und solche Dinge spricht, meint er immer auch das Ganze, was er vorher alles gesagt hat. Er nennt große Zeitabläufe sehr gerafft. Das ist oft so bei sogenannten apokalyptischen Texten in der Bibel. Dann haben wir letztes Mal gesehen, dass sich manche Dinge schon erfüllt haben. Zur Zeit der Belagerung Jerusalems, zur Zeit vom jüdischen Krieg. Das haben die Jünger erlebt, zumindest einige von ihnen noch. Das ist hier im Blick. Manches haben sie schon erlebt. Aber dass Jesus wiederkommt, haben sie noch nicht erlebt. Das liegt noch in der Zukunft. Und deswegen erklärt Paulus ja im Thessalonicher Brief, wie das dann zugehen wird. Wir haben letztes Mal gesehen, dass sich die Jesu-Worte bestätigt haben. Die Gemeinde konnte darum aus Jerusalem flüchten und der Belagerung durch die Römer entgehen. Sein Wort ist verlässlich. Und das fasst er dann auch zusammen im letzten Vers von unserem Text. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig. Für immer und ewig. Ewig. Ein Lied einer Band, das ich ab und zu mal höre, das mir sehr gefällt, hat eine Zeile, ein Vers, der lautet, keine Buchseite ist so sicher, dass sie nicht mal umgeblättert wird. In dem Lied wird zum Ausdruck gebracht, dass nichts in unserer Welt eigentlich bleibend ist oder auf dem Stand sein kann, wie es ist, sondern dass immer alles irgendwie verändert oder angepasst werden muss. Und tatsächlich ist es ja auch so. Wir schreiben Dinge nieder als Menschen, sogar in Gesetzen, Verfassungen und. Das ist aber nie bleiben für die Ewigkeit. Man muss das immer mal wieder anpassen. Wer als Mensch behauptet, er könnte etwas für alle Ewigkeit endgültig abschließend formulieren, der ist letztlich ein Lügner. Wir können das nicht. Ein Mensch kann es nicht. Deswegen ist es so erstaunlich, dass Jesus hier sagt, seine Worte bleiben für immer und ewig, unverändert, gültig. Er erhebt den Anspruch, weil er meint, dass er Gott ist, dass er Christus ist, dass er unwandelbar derselbe bleibt. Das haben wir zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 18, da heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Genauso unwandelbar, unverändert, wie er bleibt, werden auch seine Worte vergehen. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte nicht. Seine Worte werden diesen Kosmos überleben und gültig bleiben. Schon allein diese Aussage macht deutlich, dass er an den Anspruch erhebt, kein Mensch zu sein, sondern Gott. Der Gott, der Mensch wurde. Ein Mensch könnte das niemals von sich behaupten. Und so kommen wir zur zweiten Botschaft für uns heute. Der ewige Konstante. Der ewig Konstante. Er bleibt für immer. Raum und Zeit. Es gibt ein Lied, das heißt der Anker in der Zeit. Er bleibt für immer und ewig. Und das wirft ein anderes Licht auf so manche Aussage, die Jesus trifft. Er sagte zum Beispiel im Johannesevangelium, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. So, wenn wir das Wort Wahrheit hören als Menschen, gehen wir davon aus, dass das, was gesagt wird, inhaltlich richtig ist und nicht falsch ist, sondern wahr. Jesus geht noch weiter. Er erhebt nicht nur den Anspruch, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist, sondern dass es darum auch für alle Zeit und Ewigkeit unerschütterlich gilt und bleibt. Wahrheit ist für ihn nicht nur das Gegenteil von falsch, sondern auch, dass es unverändert für alle Zeiten so ist und gilt. Jesus hat einen anderen Horizont von Wahrheit, als wir das haben. Im Laufe der Zeit war mal das Wahrheit und mal das. Für uns Menschen kann das mal wahr sein und das mehr und das weniger, für Jesus nicht. Wahrheit heißt für ihn nicht nur, es ist richtig, sondern es bleibt für alle Zeit. Himmel und Erde vergehen, meine Worte nicht. Was wirklich Wahrheit ist, bleibt unerschütterlich gleich für Zeit und Ewigkeit. Denkt da mal drüber nach. Und reflektiert mal, was ihr für ein Verständnis von Wahrheit habt und was Jesus für ein Verständnis von Wahrheit hat. Das ist überhaupt wichtig, auch beim Begriff Liebe. Liebe macht für uns so gut wie alles möglich. Aus Grund von Liebe nehmen wir es mit der Wahrheit nicht so genau und können den Graubereich, den Graubereich. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Liebe, wie sie die Bibel versteht, ist zum Teil grundsätzlich anders, wie wir sie verstehen. Gerechtigkeit. Für Gerechtigkeit ist für uns, wenn alle gleich arm, gleich reich sind oder alle gleich behandelt werden, wenn man das Gegenüber hat und so einen Mittelweg findet. Für Gott und die Bibel ist Gerechtigkeit, wenn die Menschen vor ihm gerecht sind, sich auf ihn ausgerichtet haben, dann ist auch die zwischenmenschliche Ebene geklärt. Wer Gott liebt und seine Gebote hält, liebt auch den Mitmenschen. Denn Gottes Gebote führen zu einem guten Verhältnis zum Mitmenschen. Wir sehen immer nur unser Gegenüber und müssen dann da einen Ausgleich finden. Das ist zu eindimensional. Gerechtigkeit bedeutet, vor Gott gerecht zu sein, auf ihn ausgerichtet zu sein, dann klärt sich auch das andere. Ist praktisch so ein Dreieck. Und so können wir jetzt noch lang weitermachen, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht die Begriffe der Bibel falsch verstehen, indem wir sie so verstehen und füllen, wie wir es gewohnt sind von unserer Welt und Gesellschaft. Es ist wichtig, dass wir die Dinge verstehen, wie sie die Bibel selbst versteht. Wahrheit bedeutet nicht nur richtig, sondern es bleibt für alle Ewigkeit. Als ich noch in Hessen war, sagen die Leute immer so, ja, man muss bei allem so ein bisschen zu- und abtun können, ne? So, ja. Ist zum Teil ja auch ein weiser Spruch. Jesus scheint das in Bezug auf seine Botschaft, seine Worte aber anders zu sehen. Er sagt hier in Offenbarung, ich warne alle, die die prophetischen Worte aus diesem Buch hören. Wer diesen Worten etwas hinzufügt, dem wird Gott die Qualen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Wenn aber jemand von diesen Worten etwas wegnimmt, wird Gott ihm seinen Anteil an der Frucht vom Baum des Lebens und der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben sind. Also Jesus würde nicht sagen, man muss immer ein bisschen zu- und abtun. Er sagt, nein, meine Worte bleiben unverändert. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen, weil sie Wahrheit sind. Wahrheit hat bei Jesus eine andere Dimension. Er ist Vergangenheit und Ewigkeit. Wir haben immer nur einen kleinen Ausschnitt. Er sagt deswegen, was ich sage, bleibt gleich durch alle Zeit. Nichts dazu, nichts weg. Ich bin die ewige Konstante. Darum werden meine Worte Himmel und Erde überdauern. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Das brachte es immer mit sich, dass die Worte und die Botschaft Jesu den Leuten je nach Zeit mal mehr passten und nicht und mehr hineinpassten oder weniger hineinpassten. Und das war von Anfang an so, ne? Der Apostel Paulus, der beschreibt das im Korintherbrief. Da schreibt er, wir aber verkündigen den gekreuzigten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Und da schreibt er, für die Juden ist das Gotteslästerung. Deswegen wurde die Gemeinde oft verfolgt, vor allem Leute, die Juden waren und dann Christen geworden sind. Für die anderen, die nicht Juden sind, sagt er, ist das barer, vollkommener Nonsens. Unsinn. Aber er sagt, aber alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und erkennen in ihm Gottes Weisheit. Also schon ganz am Anfang war das für manche blanker Unsinn und es kam zur Verfolgung. Bis heute ist das in manchen Ländern so und das ist übel, das ist brutal, das kann und darf nicht sein. Darum ist es wichtig, dass sich weltweit Religionsfreiheit durchsetzt. Und wir sind, glaube ich, nicht genug dankbar, dass wir in diesem Land eine Verfassung haben, die das garantiert. Wird ja jetzt gerade viel dran rumgemäkelt und Diskussion und wegen den Corona-Vorschriften. Will ich jetzt nicht viel zu sagen, das führt zu weit. Ich bin kein Politiker, ich habe es nicht so mit Politik. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir dankbar sein dürfen, dass wir Religionsfreiheit haben. Das heißt aber nicht, dass unsere Meinung, unsere Lehren auch heute eins zu eins in unsere Zeit passen. Das liegt eben daran, dass Jesus sagt, ich habe eine Konstante durch die Zeit, durch die Ewigkeit. Mensch und Gesellschaft kann sein, verändert sich. Ich verändere mich nicht. Jesus Christus und gestern, heute und dasselbe in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, seine Worte werden nicht vergehen. Das ist der Grund, warum wir sagen können, dass die Christen, die vor 1000 Jahren im Glauben oder 2000 Jahren im Glauben an Jesus gestorben sind, gerettet sind, weil er wiederkommen wird, genauso wie wir sagen können, wenn unser Leben endet, wird Jesus uns mitnehmen. Und wenn Jesus in 1000 Jahren noch nicht wiedergekommen ist, werden auch die Christen, die zu dieser Zeit sterben, genauso sagen können wie wir, Christus nimmt mich mit in die Ewigkeit, weil sich die Botschaft durch die Jahrtausende nicht ändert. Würde sich diese Linie ändern, hätten wir keine Sicherheit auf die Ewigkeit. Würde Jesus sagen, naja, jetzt müssen wir das heutzutage mal so oder so sehen, wäre ein ziemliches Problem. Darum ist er Gott sei Dank unveränderlich. Und es gilt, was er hier sagt. Dann kommt der Menschensohn auf den Wolken. Klasse. Mit göttlicher Macht und Herrlichkeit. Alle werden ihn sehen. Er wird die Engel in alle Himmelsrichtungen ausschicken und von überall her die Menschen zusammenbringen, die er erwählt hat. Dann gilt, Ende gut, alles gut. Das Finale. Ende gut, alles gut. Das Finale. Nimm die Dinge mit in die kommende Woche, in deine Stille, ins Gebet. Reflektier das. Frag dich, was ist deine Konstante?